Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, der da heißt...
Let's talk about movies.
Ja.
Oder so ähnlich.
Oder so ähnlich.
Ich vergesse
das. Das war bestimmt schon geclaimed.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, willkommen. Wir haben gute Laune. Wir haben uns gerade einen schönen Film angeguckt.
Oh ja.
Der da heißt Very Bad Things.
Hammer. Mickys Pick. Ich bin sehr froh, dass er ihn gepickt hat, weil ich den auch sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ganz vergessen habe, wie bitter der ist und wie viel gute Laune der macht.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja, ich sag mal, das zieht sich ja so ein bisschen durch, dass wir so Filme am Rande irgendwie abklamüsern. Und der ist viel zu unbekannt, glaube ich.
Ist das so?
Ja, ich weiß nicht. Der hat natürlich mit Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarsteller ist Cameron Diaz. Damit ist natürlich so ein Zugpferd auf jeden Fall. Den haben dann auch viele schon mal irgendwie so auf dem Radar gehabt. Aber ich glaube, grundsätzlich haben den nicht so viele Leute gesehen, weil der eben so bitter schwarz ist. Ne?
Ich weiß auch gar nicht, ob der nicht irgendwann mal gekürzt war auch nur. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Cameron Diaz war auf jeden Fall immer auf dem Poster zusammen mit Christian Slater, obwohl... Ich sagen würde, dass Cameron Diaz in dem Film eher eine Nebenrolle spielt. Also so ist ein wichtiger Charakter, ja, aber die hat nicht so viel Screentime.
Das stimmt. Dazu kann ich nur anfügen, ich habe mir in Vorbereitung ein paar Interviews und Backstage-Sachen angeguckt und es gibt sogar von Siskel und Ebert, also das sind ja so bekannte, wie heißt das, Kritiker?
Kritiker, ja. Die bekanntesten, würde ich sagen. Ja. Die haben ja, glaube ich, sogar auf dem Hollywood Walk of Fame.
Und die haben zum Beispiel gesagt, also die haben den Film auf jeden Fall, die fanden ihn sehr schlecht. Mhm. Vor allen Dingen Roger Ebert fand den wirklich doof. Der sagte, der wäre despektierlich gegenüber verschiedenen Kulturen. Und die haben auf jeden Fall als Resümee dahingestellt, dass sie nicht verstehen können, dass Cameron Diaz sich zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere für so einen Schnodder hergegeben hat und für so eine kleine Rolle.
Ja.
Ich habe jetzt aber, nur weil ich das jetzt vorher mir das Interview angehört habe, habe ich jetzt nochmal insbesondere auf die Rolle von Cameron Diaz geachtet. Und ich finde die gar nicht so, die ist auf jeden Fall sehr wichtig. Die hat nicht so viel Screentime wie die Herren in der Gang, aber die hat auf jeden Fall einen riesen Teil, trägt die dazu bei, dass der Film so funktioniert, wie er ist.
Definitiv, weil die Rolle von der, also der tanzt ja, also vor allem der John Favreau-Charakter und durch ihn dann der ganze Rest halt auch, tanzen ja komplett nach ihrer Pfeife.
Ja.
Und dieses Siskel und Ebert-Ding habe ich auch gelesen. Und da fiel ja sogar Satz, the worst film of 1998. Was ich frage, was, in welchem, in welcher Stimmung haben die den Film geguckt?
Ja.
Weil, also, das ist kein schlechter Film. Also, wenn man den sieht, der bleibt in Erinnerung.
Ja.
Und ist einfach super cool gemacht.
Ja.
Und plus, wenn man sich bedenkt, also, das ist ein... wir reden hier von einem Film, der ist von 1998, wie man vielleicht eben schon raushören konnte bei Worst Film of 1998, der von einem Regisseur namens Peter Berg ist, was ein Regiedebüt war. Peter Berg hat sonst in super vielen Filmen auch irgendwie kleinere Rollen mal gespielt. Unter anderem einen, den wir hier auch schon vor nicht so allzu langer Zeit besprochen haben. Der hat in Schocker mitgespielt. Den Sohn spielt er da. Und hat super viele Filme produziert und so. Und das Ding war halt so, ist er einmal auch als Autor in Erscheinung getreten und eben als Regisseur. Und hat danach noch so ein paar andere Sachen, Regie geführt, so in Filmen wie Deepwater Horizon oder Hancock. mit Will Smith war der auch der Regisseur, also hat er so ein paar genau. Sachen gemacht, die aber dann nicht mehr diese Boshaftigkeit jetzt aus Very Bad Things halt einfangen. Nee.
Das muss man aber auch ein bisschen trennen. Also ja, der hat auf jeden Fall später sogar auch große Hollywood-Sachen, die im Kino gezeigt wurden, gedreht. Also auch Battleship und irgendwelche anderen Sachen. Aber Hancock hast du ja gerade schon erwähnt. Aber in dem Film, den wir jetzt geguckt haben, den hat er ja auch noch selber geschrieben.
Mhm. Ne? I Told.
Und ja, aber das ist ja der Unterschied zu den anderen Sachen. Ne? Also wenn man selber sagen kann, ich habe geschrieben und Regie geführt, dann ist es ja wirklich genau so, wie derjenige, der das geschrieben hat, sich das vorstellt. Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Fakt, ne? Wenn man dann weiß, dass der diesen Humor besitzt, auf jeden Fall. Und ja, vielleicht sollten wir aber trotzdem ganz kurz die Story nochmal so ein bisschen abrunden. Wir sind jetzt direkt so straight rein in das Thema, dann Cameron Diaz und na, wir sollten vielleicht erstmal sagen, also der Film beginnt mit der Hochzeitsmelodie und dem Setting, dass eine Hochzeit stattfindet und der Bräutigam und sein
Best Man
quasi angespannt in Wartehaltung sind und dann geht's über in einen Flashback, was vorher passiert ist, bis zu dieser Situation.
Vor allem, und da denkt man noch so eher so, ja, die Nerven liegen blank, weil gleich wird geheiratet, so.
Ja, aber dann wird eine ganz andere Tür geöffnet. Und es geht zu großen Teilen des Films geht es darum, dass die Junggesellenabschiedsparty durch einen Unfall mit einer Leiche endet. Und die Herren entscheiden dann, das ist kein Spoiler, ich sag mal, das ist ja wirklich der Plotrahmen.
Wir werden, also da vielleicht, auch wer den Film nicht gesehen hat, sollte jetzt ausmachen, weil wir werden diese Besprechung nicht ohne Spoiler
ja, über die aber ich finde, das geht ist, nicht. Das ist kein Spoiler, weil das gehört zum Plot, das ist das Set.
Ja, so, aber ne? Wie immer, umso weniger man weiß, umso besser, wenn man ja. einen Film guckt. Das gilt gerade für den, weil ich finde, der hat nämlich auch so das Ding, dass der auch von der Stimmung her, was der Film macht, der fängt ja an wie eine Komödie. Ja. Der hat das Feeling wie eine Komödie ja. halt. Dann wird's partiell immer böser.
Ja.
Und es fängt aber auch noch so relativ normal an, ne? Die fahren halt so da zu diesem, also, ne, wie du schon gesagt hast, es gibt dann halt diese fünf Dudes, die eben auf einen Junggesellenabschied nach Vegas fahren, verabschieden sich ja noch schön von der Familie und bis dahin ja. alles easy peasy cool.
Sind auch alle schon gesittet, ne? Verabschieden sich von ihrer Familienfrau und alle wissen, jo, die Herren gehen auf die Rolle, aber wird schon gut gehen.
Ja, und boy oh boy, liegen ja. die Leute falsch, die das gedacht ja. haben. Weil dann geht es ja schon los, dass da halt unter Einnahme diverser Substanzen die Stimmung ein bisschen ausgefallener ist. Mhm. Und einer von denen hatte noch die grandiose Idee, eine Stripperin bzw. eine Prostituierte zu engagieren. Mhm. Und zwar der Charakter von Christian Slater, ja. der aus vielerlei Gründen da wieder schön heraussticht.
Auf jeden Fall.
Und ähnlich böse ist wie seine Rolle in Heathers, den wir ja. auch schon mal besprochen haben, die verwunschene Folge. Und ja, und dabei passiert halt ein Unfall, im Zuge dessen die Prostituierte, die übrigens von einer echten Pornodarstellerin gespielt wird.
Okay, das wusste ich nicht.
Habe ich gelesen.
Ja. ja, du hast sie wiedererkannt, ne?
Ich hab's gelesen.
ja.
Irgendwo. Und ja, und ab dann nimmt es nämlich den Twist zu den wirklich very bad things, weil die also die reiten sich ja sowas ja. von in die Scheiße, die Leute.
Also das wollte ich eben sagen. Also die geraten in eine Situation, wo bei dieser ausgelassenen Party wirklich ein Unfall passiert und jemand stirbt. Und erst dann beginnt die Spirale abwärts. Weil das ist ja erstmal wirklich aus dem Affekt einfach passiert. Und da geht's aber dann los durch eben Christian Slaters Figur, der dann alle dazu kriegt, dass sie sagen, ja, wir rufen jetzt nicht die Polizei, wir lösen das auf anderem Wege und stimmt alle um.
Ja.
Und dann wird es immer schlimmer. Dann ja. wird es immer schlimmer.
Man muss dazu sagen, ich finde, also der ist da auf jeden Fall eine super interessante Type. Und am Anfang dachte ich noch, also ich hatte sehr so gedacht. Am Anfang dachte ich nur so, okay, alle kommen nicht klar. Und der versucht da wenigstens so die Nerven zu bewahren, die Ruhe zu bewahren. Mhm. Irgendwie so wirklich, ey Leute, lass mal überlegen, was machen wir denn jetzt? So, die Scheiße ist jetzt schon passiert.
Ja.
Wir wissen, es war ein Unfall. Das ist ja wirklich so. Das ist nicht so, dass das irgendwie aus boshafter Absicht passiert ist oder so. Und da dachte ich mir so, ja, ey, wenn man in irgendeiner Scheißsituation ist, dann willst du auf jeden Fall erstmal so einen Typen da haben oder im Optimalfall selber derjenige sein, der irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt und irgendwie, und ich rede jetzt nicht hier davon, irgendwie eine Leiche verschwinden zu lassen, sondern aber in irgendeiner Scheißsituation willst du ja entweder, wie gesagt, derjenige sein oder einen da haben, der irgendwie versucht, rational an die Sache und an das Problem ranzugehen. Bei dem ist das Problem halt so sehr, wie die anderen alle die Nerven verlieren und rumheulen, so sehr driftet der in das andere Extrem ab.
Ja.
Und zwar ziemlich schnell. So nämlich die paar Minuten noch so, wo, ja, ey, wir kriegen es hin und machen das so und so. Bin ich noch irgendwie so halb dabei.
Ja.
Dann kommt aber noch das, weil die halt unendlich viel Lärm gemacht haben, kommt halt ein Security-Mensch vom Hotel halt rein.
Mhm.
Und den kriegen sie nicht abgewimmelt. Und da macht er ja den Move, wodurch, also so ein Unfallzeichen, der ermordet den halt einfach.
Ja.
So, und das macht er ohne zu zögern, ohne irgendwelcher Scheu. Und ich finde, die ermorden den auf so eine widerwärtige Art und Weise. Also, ne, wie gesagt, Spoiler, der rammt dem halt mehrmals so ein
Korkenzieher.
Korkenzieher halt in den Body. Und dann sperren die den halt da im Badezimmer ein, wo halt auch die tote Prostituierte liegt, und lassen den so elendig verbluten. Also die alle Mann halten dann so die Tür zu, damit der da nicht rauskommt. Und man hört den dann da halt so richtig elendig, also so Verreckungsschreie, so richtig elendige Verreckungsschreie.
Ja.
Und da habe ich mir auch nur gedacht, so, ey, das ist so vielleicht also mindestens einer der elendigsten Verreckungsschreie, die ich in einem Film je gehört habe.
Oh, krass.
Also weil das so, weil das real
ist. Also mir ist an der Szene auf jeden Fall aufgefallen, dass die, dass genau dieses Schreien, Wimmern und Geräusche, die aus diesem Raum kommen, dass die eben nicht synchronisiert waren. Und dass ich mich sogar gefragt habe, ob der innerhalb dieses Schreis nicht sogar noch Please mit auf den Weg gegeben hat. Hm. Weil ich nämlich dann gedacht habe, das haben die gar nicht übersetzt.
Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und, aber ich habe auch im Kopf,
aber das war so, sowas. Ist vielleicht auch nur in meinem Kopf.
Der hat auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht, ob es Please oder Bitte war, aber der fleht auf jeden Fall.
Ja.
Also das habe ich auch im Kopf. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es auf Deutsch oder Englisch war. Das ist mir nicht aufgefallen.
Da an der Stelle direkt zu erwähnen, du hast eben schon mal ganz kurz gesagt, der Film war damals in der ersten Fassung, die es in Deutschland gab, tatsächlich um ein paar kleine Sekündchen gekürzt. Das ist nicht viel, es macht insgesamt noch, glaube ich, noch nicht mal eine Minute aus. Und es sind nur so minimale Einstellungen oder zusätzliche Schläge oder Hiebe mit Werkzeugen, die dann fehlten, damit es nicht noch so krass ist.
Hm.
Also wir haben jetzt die ungekürzte Fassung geguckt, die ist inzwischen ab 16 freigegeben. Früher war das wohl erstmal so ein bisschen, damit es mehr Komödie wird, ne?
Mhm.
Nicht ganz so böse. Aber ich sag mal so, wie es ist, der Film, der wird von da an immer schlimmer und immer schwärzer und böser, und da kannst du auch noch so viel wegschneiden. Das, was am Ende stehen bleibt, ist auf jeden Fall ein bitterer Beigeschmack.
Ja, wobei ich auch, also ich habe auch so bei mir drauf geachtet, wie ich so eigentlich da so zu den Szenen, wie ich die gerade so empfinde beim Gucken halt. Und ich finde, wirklich so am schwärzesten und realistischsten ist der Film halt fast schon in dieser Szene und wie die dann halt die Leichen entsorgen. Also ne, nach Diskussion und vor allem dann, als die zweite Leiche auch da ist, beschließen die halt super schnell, ja, ey, okay, fuck it, wir sind jetzt hier alle in der Scheiße drin, und dann zerteilen die Leichen und vergraben die halt. Und
das ist auch das so ist eine Sache.
Noch, ja, und bis dahin, finde ich, ist das noch so realistisch bitter und dadurch fast am schwärzesten. Und du hast aber recht, danach wird es immer schlimmer, aber irgendwas passiert da, und ich kann da nicht so ganz genau mit dem Finger drauf zeigen, das ist irgendwann so over the top, dass ich zumindest nicht anders konnte, als noch irgendwie zu lachen. Also es wird irgendwie so absurd böse und so fies, dass das schon fast sowas, ja, nicht Comic-mäßiges, aber
überspitzt.
Also in der zweiten Hälfte des Filmes muss ich auf jeden Fall erheblich mehr lachen als in der ersten.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist weil es dann halt schon fast cartoonig wird, so ein bisschen, ne? Wie die Figuren ticken und wie die handeln. Also es bleibt auch im Laufe des Films nicht dabei, dass diese zwei Menschen gestorben sind, sondern im Laufe der Handlung gibt es immer mal wieder Situationen, wo die Anspannung massiv ansteigt, ob es nur durch ein Anzählen von ist, von wegen, wenn ich das jetzt nicht erfahre, rufe ich die Polizei und zählt bis 10. Diese Anspannungssequenz fand ich sehr, sehr stark. Also die Nerven liegen die ganze Zeit blank und werden weiter getriggert und getriggert. Da kann man, glaube ich, nur noch durch das Auflachen irgendwie das Ganze abmildern.
Ja, und die Charaktere drehen ja auch irgendwann noch voll frei. Du hast dann ja so quasi die Fraktion, die unter dem Druck so voll zerbrechen und auch irgendwie alles beichten wollen und so paranoid werden. Der Daniel Stern-Charakter, den ich übrigens, ich weiß gar nicht, in wie vielen ernsten Rollen ich den gesehen habe. Das ist der Marv aus Kevin allein zu Hause.
Ja.
Und ich weiß schon damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das so, Marv, was machst du da? Ja. Also weißt du, das war für mich immer Marv. Und das war so, und der ist hier aber eine ganz andere Rolle. Also hier ist er ja wirklich ein ernsthafter Schauspieler.
Ja.
Und der hatte, glaube ich, gar nicht so viele Chancen, in solchen Rollen, in solchen großen Produktionen mitzumachen. Zumindest fällt mir ad hoc nichts ein, wo der sonst noch irgendwie wirklich so große Rollen an Land gezogen hätte.
Mhm.
Was aber ungerechtfertigt ist, wenn man die Performance hier in dem Film sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Der macht die richtig, richtig gut und ich finde auch eine richtig geile Szene mit dem ist, wo der so wirklich in die Paranoia abdriftet, weil der dem Druck halt nicht mehr standhält, ist die Tankstellenszene.
Ja, so richtig gut.
Die so richtig so seinen Downfall ist jetzt das falsche Wort, aber so richtig seinen Zusammenbruch halt schon zeigt.
Bebildert,
Bebildert. Und dann, wenn die von der Tankstelle wegfahren, hat er fast einen Unfall, bremst. Und dann der nächste Cut, dann lachst du halt wieder, weil dann siehst du die Frau von dem, die halt auf dem Beifahrersitz saß, einfach mit so diesen blauen Augen, weil die sich halt bei dem Unfall dann halt irgendwie gegen das Armaturenbrett geknallt ist, was man nicht sieht.
Mhm.
Aber das ist dann auch so, ne? So, dann wechselt der Film halt innerhalb von irgendwie einer Sekunde von dieser verzweifelten Spannung hin zu einer Generalprobe von der Hochzeit, also ne, großes Thema im ganzen Film, der Cameron Diaz Charakter und Jon Favreau, die heiraten, ne, wie es dann so oft nach Junggesellenabschieden ist. Und für die ist ja wirklich nur Hochzeit, 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 Hochzeit.
Alles ist scheißegal.
Und genau, und da denkt man auch noch am Anfang so, ja, ach, so ein liebes liebe Vorzeigefrau und so, aber die driftet auch immer mehr ab und ist irgendwie am Ende fast die schlimmste von allen eigentlich.
Ja. Die Szene an der Tankstelle finde ich wirklich stark und auch nochmal an die Inszenierung an sich, da gibt es so viele coole Szenen, wo dann die Figuren mit den Augen arbeiten, ne? Es gibt sehr viele Close-ups von den Gesichtern, wo du siehst, die sind nervlich am Ende und die spielen das alle hervorragend und dann gibt es immer so geniale Umschnitte, wie der dann auf die Augen und dann wieder woanders hin. Und da wechselt auch manchmal die Musik von harmonisch in bedrohlichen, ich bin gerade super unter Spannung. Das ist auch total gut gemacht. Also ich kenne jetzt die ganzen TV-Sachen, Credits und sowas alles von dem Regisseur nicht, aber ich finde das absolut solides Ding und unverständlich, dass der nicht größer geworden ist oder bekannter. Ich finde das wirklich tipptopp inszeniert. Man geht mit jeder Szene mit, man kann das alles begreifen. Die Übergänge sind cool gemacht, da muss man ja auch manchmal lachen.
Mhm.
Wenn dann zum Beispiel gibt es eine Sequenz, wo einer sich umdreht und der andere steht dahinter mit einer erhobenen Schaufel, um den gerade zu richten. Und im nächsten Umschnitt, also dann kommt dunkles Bild und dann im nächsten Umschnitt sitzen die wieder im Auto nebeneinander. Und das ist einfach auch wieder so ein Gag-Moment.
Ja, und da ist das Acting. Ich finde auch, der Film macht ganz, ganz viele Sachen richtig geil. Und das ist aber auch bei den Schauspielern, die halt irgendwie so, ich sage jetzt mal so über den Daumen gepeilt, die erste Hälfte des Films noch seriös Schauspielern. Und dann, je mehr der Film abdriftet, hat das auch schon so Overacting-Anteile. Also, ne, wie Jon Favreau da mit der Schaufel halt den anguckt, ist ja nicht realistisch. So guckt ja kein Mensch, auch wenn der wen mit der Schaufel umschlagen möchte. Also, das ist schon wirklich komödiantisch, cartoonig, überzeichnet dargestellt.
Ja, total.
Und schon auch irgendwie so ein, wo man sich auch fragt, okay, was ist bei dem da jetzt eigentlich für eine Sicherung durchgebrannt? Weil der war ja auch eigentlich einer der gemäßigten Charaktere ja, und der
Normalste. Der war der Normalste.
Der war eigentlich noch der Normalste. Der war ja auch nur, ich will nur heiraten, Leute, ich will nur heiraten.
Der bleibt bis zum Ende sogar der Normalste. Egal, was passiert ist, egal, wie es ihm am Schluss geht.
Um nicht zu viel zu sagen. Das ist nicht gut, ja.
Der ist immer noch normal in seiner Denke. Das ist total crazy.
Aber da nicht. Da wurde der halt direkt nach der Hochzeit, ist das ja, als die Ehe geschlossen wurde,
ja.
Wo dann, also ne, ganz lange ist das natürlich auch so Geheimniskrämerei. Was ist denn da mit euch, bei euch in Vegas passiert? Ihr verhaltet euch merkwürdig, so ja. Nach dem Motto. Ne? Das kriegen ja schon alle mit, so. Und die ist aber, sobald die halt auch wirklich weiß, was passiert ist, schaltet die ja in so einen Modus um, ja, die sagte mir auch, okay, du musst jetzt lernen, im Stehen zu pissen.
Ja.
Jetzt mach das.
Steh dein Mann.
Genau. Und sieh zu, Junge. Und den Hund kann ich auch nicht leiden, by the way.
Ja.
Und die ist dann ja so.
Die gibt ihm wirklich das Kommando und sagt, du fährst jetzt mit denen in die Wüste und lässt sie da.
Ja.
Ne?
Und ohne mit der Windpuff zu zucken.
Ja,
ne?
Super das krass. Ist so.
Ja.
Ich finde auf jeden Fall die Figur von Cameron Diaz überhaupt nicht zu klein. Ich finde, die ist genau gut portioniert, über den Film verteilt und trägt auf jeden Fall am Schluss noch einen sehr krassen Twist dabei und kriegt es ja auch am Ende ab. Ne? Also die kriegt ja auch ihr Fett weg.
Ja, komplett. Ne? Also die Ehe ist für die auch keine gute Situation dann.
Ist jetzt wieder ein gedanklicher Sprung, aber wenn wir jetzt schon ans Ende reden, dann denke ich auf jeden Fall auch, dass sie zum Beispiel auch dann mit einer Kleiderstange jemanden das Gesicht einschlägt, mehrfach und gar nicht mehr aufhört zu schlagen. Diese Szene ist zum Beispiel auch kürzer in der ersten deutschen Version gewesen.
Ja,
glaube ich, nur einmal zugeschlagen.
Dieses Kürzen da von dem, also ich bin ja generell kein Freund von Kürzen. Ne? Also,
fällt mir nur gerade ein.
Ja, also ne, wie der Regisseur, also der Regisseur ist derjenige, der den Film macht und der soll auch den Final Cut haben. Und ob gut oder schlecht, der entscheidet halt so. Und da sollten sich keine Zensoren in irgendeiner Form einmischen. Finde ich richtig, richtig schändlich, sowas. Man muss das auch sagen, das ist dann die Figur, über die du redest, die dann diesen Kleiderständer in die Fresse bekommt, ist halt Christian Slater.
Mhm.
Und der hat es wirklich, he had it a long way coming. Der wird ja wirklich immer schlimmer, so, ne? Nach diesem ersten Mord steigert der sich da ja auch rein. Der ist da ja auch so voll auf so diesen Selbstoptimierungstritt und zitiert da irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Ratgebern, die der da hat.
Ja.
So, ich bin ein Leuchtturm und ich ich bin dein Licht, ich leuchte. Und karikatiert natürlich so dieses ganze Optimierungsding, weil der ja einfach so ein eiskalter, soziopathischer Psycho ist.
Oder wird.
Wird, weil along the way sterben immer mehr Menschen halt, die denen halt im Weg stehen. Und das passiert teilweise auf so eine. Also man ahnt es ja schon irgendwie, ne? Und unter dem. Ja, ich weiß gerade gar nicht, welchen Part ich davon besonders hervorheben soll, ohne zu krass die Geschichte wiederzugeben halt.
Mhm.
Aber nach und nach werden so die Freunde halt dezimiert. Und er ist da immer so ein Teufel halt, der halt auch so herbeiredet und durch Handlungen halt auch macht.
Auf jeden Fall.
Also es gibt eine Szene, da reden die dann halt mit
Der hat ja auch so ein Teufelsgesicht.
Der hatte dieses Jack Nicholson-haftige, diabolische Grinsen. Der redet dann da halt mit der Frau von einem Verstorbenen, mit Gene Triplehorn, die man vielleicht noch, also ich kenne sie eigentlich immer nur aus Waterworld und Der letzte Zeuge.
Mhm.
Wie die dann so reden, und da ist so kurz bevor, dass die irgendwie erfährt, was denn nun in Vegas passiert ist und wie der dann schon so mit der Hand an diesem Messer halt ist, ne, die stehen da halt in so einer Küche, komplett skrupellos und so komplett irgendwie ohne inneren Bremsen. Das ist dann auch geil, irgendwann kommt es dann auch zum Kampf zwischen denen, also dann halt in der nächsten Szene. Und die Szene ist auch so witzig, also die ist dann auch so überzeichnet, weil die dann ja auch so wirklich mit
total.
So Kung-Fu-Tritten dann da ankommt irgendwie, dem in die Eier beißt und irgendwie so komplett halt so irgendwie eskaliert da halt so diese Szene, die da auch irgendwie eigentlich ja nicht so zum Rest des Tons vom Film passt. Also irgendwie total, aber irgendwie auch nicht. Aber das ist halt so eines, warum ich da so dran denken musste. Das war ja so einer der der Kritikpunkte aus der zeitgenössischen Filmkritik damals war so, ja, der Film weiß nicht, was er sein will. Mhm. Und ich denke mir dann so, nein, der Film weiß sehr wohl, was er sein will. Und der bedient sich aber so ganz vieler verschiedener Stimmungen und Sprachen aus dem Filmgenre und setzt die halt zusammen. Das heißt, was der Film macht, ist, wenn die Szene halt eben witzig unbeschwert ist, dann befolgt der Film alle Regeln, die ein unbeschwert fröhlicher Film halt so macht. Von Musik zu Einstellungen, zu Dialogen, zu dem, wie sich die Charaktere geben. Und wenn dann aber irgendwie sowas Böses passiert, dann macht er halt das. Und dann, je länger der läuft, am Ende wird der halt immer satirischer. Und dann nimmt er sich halt auch so diese Überzeichnungen bewusst raus, dass dann eben halt auch so der Bösewicht von, der versucht, da wen umzubringen, halt einfach mal so ein Kung-Fu-Tritt in die Fresse bekommt, out of nowhere, wo es null aufgebaut
war, dass
die
Frau irgendwie... Tom und Jerry Gewalt.
Bitte was?
Tom und Jerry Gewalt.
Genau, es geht so in die Richtung. Ja. Ne, und das dann auch, da gibt es ja kein Build-up oder so, dass die Karate kann oder so, deswegen kommt dieser Kick dann so, die sagt nur sowas wie, ja, du hast dir die falsche ausgesucht. Ne? Und ich finde, es wirkt null deplatziert eben, weil der Film genau weiß, was er tut. Also Peter Berg wusste, was er tut. Und ich finde, er macht das auf so effektive Art und Weise, dass der Film auch, ich wüsste gar nicht, mit was ich dem wirklich 1:1 vergleichen soll. Ich finde, der Film passt total in diese End-90er schwarze Komödienszene irgendwie rein, die, wo auf jeden Fall eine gute...
Farrelly? Wo Farrellys auch Filme gemacht haben.
Ne? Aber der auch so, da sind ja auch so also man muss da, vielleicht muss ich so ein bisschen zurück, also man weiß ja auf jeden Fall, Pulp Fiction hat ja das Kino der 90er Jahre extrem beeinflusst und irgendwie wollte danach jeder so ein bisschen Tarantino-mäßig sein. Ich finde, das hat dieser Film auch etwas. Also da sind, ich gehe so weit, der Film wäre nicht so, wie er ist, wenn es Pulp Fiction nicht gegeben hätte und meinetwegen noch Reservoir Dogs. Das ist so, ich denke dann auch noch so an Filme, die dann nicht nur unbedingt aus Hollywood sind, die auch so gewisse Anteile davon haben, ist zum Beispiel In China essen sie Hunde. Mhm. Ist auch so dieser makabre, gewaltbereite, brutale Humor, der da filmisch ist und der aber auf so eine gewisse Coolness aufgesetzt ist. Zum Beispiel die Szene hier in Very Bad Things, wo die in den Baumarkt gehen, um die Materialien zu holen, um die Leichen auseinanderzunehmen. Das ist ja cool inszeniert. Ne? Die gehen da ja sogar wie die verdammten Reservoir Dogs halt aufgereiht und laufen
auch in
auf
Zeitlupe.
Die Kamera zu. In Zeitlupe mit einem coolen Song irgendwie.
Ja.
Ne? Wo natürlich man auch sagen kann, ja, okay, wie wird das Ganze jetzt hier irgendwie so stilisiert und was soll das?
Ja.
Aber das ist das, vielleicht ist das, was ich meine, diese coole Inszenierung von bösen Menschen. Mhm. Das ist, finde ich, etwas, was sehr 90er-mäßig ist.
Ja, stimmt. Ja, was mir auf jeden Fall vergleichbar ist, ist jetzt aber auf jeden Fall gar nicht, aber ich denke bei den Filmen auf jeden Fall an eine, wenn man den um jemanden beschreiben würde mit ein paar wenigen Worten, dann müsste man sagen, das ist ein Crossover von Hangover und Kleine Morde unter Freunden, also Shallow Ground.
Ah, ist das der erste von Danny Boyle?
Genau, das ist Danny Boyle, ja. Und das ist nämlich auch so ein Schwarz-Humor-Anteil.
Ja.
Und dann mit dem Setup von Hangover so in der Art
ist. Ja, das total. Also das ist wirklich das Setup.
Aber Hangover gab es da noch nicht. Nur so das nebenbei.
Genau, das ist sind ja fast 10 Jahre auseinander.
Nur als Vergleich, wenn man sich das zusammenbauen will.
Ja. Ey, aber da sieht man auch mal, wie mächtig Hangover war, dass man bei diesem Setting automatisch Hangover im Kopf hat. Weil genau das hatte ich auch. Das ist so, ne? Man fährt nach Vegas und
das passiert
scheiße. Und Hangover ist ja jetzt schon nicht unböse, aber Hangover ist ja noch eindeutig als Komödie verwurzelt und ist nicht so bitter.
Ja.
Und ist auch kein Rip-Off. Also bevor das hier irgendwie so rumkommt, dass man irgendwie Hangover vorwerfen kann, dass der sich hier irgendwie was bedient, das ist es nicht. Also es ist wirklich das Setting, Freunde fahren nach Vegas und es passiert scheiße. Das ist so, dass die Parallele, aber das ist die einzige Parallele.
Genau. Und ich finde, es gibt noch eine kleine Parallele, weil beide Filme haben sehr, sehr gut gezeigt, dass die Musik mit stilisierten Szenen verarbeiten können. Mhm. Weil das ist nämlich bei Hangover von Todd Phillips genauso.
Ja.
Das finde ich auch, der hat das auch richtig gut drauf. Und das ist hier auch, dass die Musik wirklich was beiträgt, auch zu dem Feeling, was man hat,
ja,
und zu dem Szenenablauf. Also, ne, wenn man selber das Editing betrachtet, das finde ich auf jeden Fall, hat auch nochmal eine kleine Parallele. Aber ich wollte jetzt nochmal auf das Ende kurz hinaus, denn ich fand es sehr interessant. Also das wird immer schlimmer und immer schlimmer, bis die Situation am Ende einen als Zuschauer einfach so damit alleine lässt und die Figur von Cameron Diaz dann selber mit den Nerven durch ist. Sollen wir es mal so formulieren?
Auch verständlich.
Also es wird so schlimm und sie kriegt am Schluss alles ab und endet quasi auch in einem Nervenzusammenbruch. Und dann ist der Film aus. Und das, was ich meine, ist, dass er einen, den Zuschauer damit einfach zurücklässt, ist nämlich auch damals in irgendeinem Interview mal besprochen worden, dass nämlich als der Regisseur das dann dem Studio vorgelegt hat und gesagt hat, so, ich bin fertig, dann haben die gesagt, das Ende können wir aber so nicht lassen, das ist doch kein Ende.
Mhm.
Und der hat gesagt, wieso? Das, für mich ist das genau das, was ich haben will.
Ja.
Und der hat auf jeden Fall dann, die haben dann gesagt, so, was ist denn hier, sag uns, schreib uns mal oder zeig uns mal, was hast du noch an alternativen Enden dir überlegt? Und dann hat der gesagt, das ist das Ende. Hm. So, da kommt nichts mehr hinten dran und ich mache auch kein anderes. So, entweder nehmt ihr das oder ihr nehmt es weg. Aber ich mache kein anderes Ende und er hat sich damit durchgesetzt. Die haben dann wohl nach seiner eigenen Aussage haben die gesagt, ach, scheiß drauf, haben die Hände hochgerissen und haben gesagt, ja, dann mach doch.
Wirst du sehen, was du davon hast.
Ja, aber das war, das war auf jeden Fall eine Diskussion.
Ja, ey, sowas gibt es ja auch so häufig einfach, dass da diskutiert wird mit so den Studios und ich denke mir manchmal so, ja, ey, that's because we can't have nice things.
Ja.
Es ist einfach so, warum? Also was wollten die denn dann da machen? Sollte das Alternative sein, dass es irgendwie ein Happy End gibt, ja, noch? Nach
das
der Geschichte?
Ja.
Also wie, nach welcher Logik, ja, kann die Geschichte denn weiterlaufen, dass das ein Happy End wird? Und wer hätte es denn, um irgendwie auch konsistent zu bleiben, vielleicht noch so von so Karma-Sachen, welche verdammte Figur in dem Film, außer vielleicht den
hätte
Kindern,
es verdient.
Und der Hund, der ist noch nicht mal, der ist nicht
kriegt, der arme Hund,
hat es... hat da ein Happy End verdient.
Ja.
Also auch sie nicht. Die ist da ja so,
ja, ja,
in ihrem Ich-will-heiraten-Modus und benimmt sich ja so, als ob die die wäre, die das schlimmste Problem von allen hat.
Ja.
Was ja auch noch so eine schöner Kontrast zu dem ist, was die Dudes da durchmachen, die da halt wirklich, also komplett durch die Hölle gehen und sie da nur irgendwie so überspitzt, ja, gesagt, ihr größtes Problem ist, dass es auf den Hochzeitsstühlen für die Gäste keine Polsterung geben wird, aus, mhm, irgendeinem bescheuerten Grund halt.
Ja.
So, ne, die ist da ja so verbissen.
Verbissen ist untertrieben.
Ja, und dann aber, genau, fällt das halt so karmamäßig auf die zurück halt, ja, so, ne, weil also da bleiben halt Leute verwaist zurück und es bleiben Leute ohne Gliedmaßen zurück.
Ja,
tot. Gewisse Lebensversicherungen können nicht ausgezahlt werden.
Es gibt Tote, es gibt Schulden, es gibt Verstümmelungen.
Und sie bleibt da halt als Pflegerin in einem wunderschönen Haus. Mit schönem Wetter halt im Garten, aber dann ist da im Garten.
Aber sie ist verheiratet.
Aber sie ist verheiratet, ja. Yeah. Hat dann da ihre Adoptivkinder, die nicht leiden können, ne?
Ja.
Hat dann eben einen behinderten Mann. Der beste Freund vom Mann ist dann auch irgendwie noch behindert da und ist auch
als
komplett
pflegefallmäßig
da. Die kriegt da schon irgendwie so Stresspickel oder Stressakne, ja, oder, ja, was auch immer.
Die ist durch.
So hat die sich das auf jeden Fall nicht vorgestellt.
Nee.
Aber natürlich macht dieses Ende Sinn, weil was soll denn, ja, da das alternative Ende sein?
Ja.
Also, dann könntest du so richtig lame machen und sagen, okay, dann machen wir das Ende.
Also es ging
John
um
Favreau bringt den Freund und den Hund dann doch noch um.
Mhm.
Und dann sind die halt irgendwie, haben die doch eine happy Ehe und leben damit.
Ja.
Was aber irgendwie nicht passen würde, weil man ja schon weiß, dass John Favreau halt, an dem nagt das natürlich auch,
ja,
wenn das der normalste
Alle
Problem
sind mit
ist.
Den Nerven blank.
Genau, sie vielleicht nicht. Also, wenn das passiert wäre für sie, für ihren Charakter, wäre das, glaube ich, okay gewesen. Weil der ist dann ja, als die das alles erfährt, ist die,
ja,
ja, ey, jetzt sieh zu, dass wir da halt keine
ist
Probleme haben
egal.
Und leck mich
ich will
am
morgen
Arsch.
Heiraten.
So, ne? Genau. Für die wäre das tatsächlich okay, aber es wäre, ich finde, für, mhm, den Zuschauer und für den Film, das hätte den komplett entwertet,
ja,
wenn er da eingeknickt wäre. Und deswegen kann man da nur find Peter Berg beglückwünschen.
Ja.
Zum Rückgrat, dass der das durchgepeitscht hat und auch die Studiobosse möchte ich dann an der Stelle beglückwünschen, dass die sich haben überzeugen lassen.
Mhm. Ja, Finde ich auch. Also, dann hätte, stell dir vor, die ganze Sequenz am Schluss hätte gefehlt mit dem Haus. Dann wäre ja quasi gar kein Ende gewesen.
Genau.
Und was mehr Happy gibt's nicht. Also, ich finde, das sticht bei dem Film natürlich auch nochmal heraus und das ist nochmal ganz over the top, das Ende. Mit What the Fuck-Moment.
Mhm.
Aber richtig toll. Richtig toll.
Ja.
Und ich mag auf jeden Fall auch die deutsche Fassung.
Mhm.
Die wollte ich nochmal lobend erwähnen, denn da ist auf jeden Fall ein Riesenaufgebot an Top-Sprechern.
Ja.
Also wir hören in der Runde der 5 Männer, 4 könnte ich jetzt sagen, da, wenn man nicht hinguckt, dann unterhalten sich die deutschen Sprecher zum Beispiel von Will Smith, Ewan McGregor, Ethan Hawke und fällt mir jetzt nicht ein, noch eine vierte Person, wo ich auch, Daniel Craig, die deutsche Stimme von Adam Sandler und Daniel Craig ist auch dabei.
Ach, okay.
Dietmar Wunder. Und wenn man nicht hingucken würde, könnte man denken, die unterhalten sich alle. Also da hat man ja so Gesichter direkt zu,
ja,
ne, sag ich mal.
Ich glaube, eine der Sprecherrollen ist auch übrigens, um zu Hangover noch den
ja,
zu spannen, ist auch der Zahnarzt aus Hangover. Der hier irgendwann bei Hangover 2, fuck the police! Der Dude, der wird auch von, der spricht hier auch ein.
Okay.
Und Adam Sandler war übrigens auch vorgesehen für eine Rolle hier, ne?
Ach, krass.
Hat sich dann aber für Waterboy entschieden. Wäre aber auch, also war wohl so ein Last-Minute-Dropout, aber der wäre auch fast
dabei gewesen.
Fast dabei gewesen. Und ja, hat den Film aber dann halt nicht machen können, sonst wäre der da auch dabei gewesen.
Wäre, glaube ich, nicht der gleiche Film geworden.
Ja, aber das gilt ja eigentlich für alles. Ich finde, das ist so,
ja,
manchmal, ich finde ja auch, wenn so ein Film raus ist, dann kannst du da halt nicht mehr, oder solltest du zumindest nicht so den George Lucas machen und da noch ewig und jedes Jahr da dran rumschreiben und Sachen ändern.
Nein, das ist klar.
Sowas entwickelt dann halt auch ein Eigenleben. Und ich weiß, was du meinst. Es ist, finde ich, immer, wenn du irgendeinen Schauspieler austauschst, also das ändert ja die ganze Chemie vom ganzen Cast. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass das ohne Folgen auch für die, ja, für die Restschauspieler wäre, dass das der Film so, also dass der Film so
das
wäre.
Das Casting ist absolut wichtig.
Absolut.
Total.
Und auch die Chemie zwischen den Schauspielern, ja, und so. Definitiv, aber es wäre, also ich glaube, was du meinst ist, ne, dass das in dem Sinne auch ein anderer Film wäre, weil wenn du Adam Sandler dann ja siehst, hast du ja direkt so viele irgendwie Rollen im Kopf und auch so einen gewissen Typus halt.
Das ist auch gut besetzt hier, weil eben nicht so eine riesen Star-Persona da auffährt, sondern alles zu dem Zeitpunkt, bis auf Cameron Diaz, sind die Männer in der Runde weniger bekannte Darsteller, außer Christian Slater.
Und der Marv.
Der, ja, aber klein, das sind ja trotzdem, ist ja eine kleine Rolle.
Ja, ja, aber den kennt man halt.
Genau, den kennt man, aber das ist kein riesen Superstar gewesen in Hollywood.
Nee, das
so,
nicht.
Und das meine ich. Und selbst Jon Favreau, der ja später auch noch durch viele andere Projekte und
ja, der ist eine große Nummer mittlerweile.
Ist Regisseur, Produzent, Darsteller, der macht ja auch im Marvel-Universum den Happy. Und der hat ja auch Mandalorian
Regie geführt. Und produziert, glaube ich, auch.
Ja, ja, auch
produziert. Auf jeden Fall auch.
Also der ist auf jeden Fall big im Business, ne?
Ja, absolut.
Und der war aber natürlich 1898 noch nicht abzusehen, dass das alles noch so weit kommt.
Genau.
Und Christian Slater war ja eher so ein Darsteller, der seine beste Zeit gerade so hinter sich hatte und zu der Zeit dann nochmal besetzt wurde. Um gar nicht zu erwähnen, dass wenige Jahre später mit Christian Slater dann Alone in the Dark erschien.
Die Sternstunde des Kinos. Ja. Ah, Alone in the Dark.
Ja, schön.
Anderes Thema. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass der damals so eine Karrieredelle hatte. Ne? Bei dem fing es ja so wirklich als vielversprechender Jungster an. Ne? Ich weiß gar nicht, was die erste große Rolle von ihm war. Welche mir einfällt, wo er so am jüngsten war, ist dann Der Name der Rose.
Mhm.
Wo der hier den Adson von Melk spielt.
Mhm.
Und das auch ziemlich gut. Und dann, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal auch schon nicht gesagt haben, hier der junge Will aus Robin Hood mit Kevin Costner.
Mhm.
Ne, das waren so, glaube ich, mit die frühesten Rollen von ihm. Havers kam dann ja auch nicht so viel später.
Nee, Havers war vor Robin Hood noch.
Stimmt, der war sogar noch vor Robin Hood. Ne? Also der war schon so im Aufwind, aber gut, dann hatte der dann wohl. Und danach kamen aber ja auch noch dann doch so Sachen, oder war das Roundabout, müsste das sogar die gleiche Zeit gewesen sein wie jetzt Very Bad Things. Da hat ja auch wirklich damals noch sehr geile gemacht. Hard Rain mit Morgan Freeman noch zusammen. Operation Broken Arrow mit
John Travolta. Aber das war wirklich da, das war der Peak. Mhm. Ne? Und dann ging es Ende der 90er auf jeden Fall runter und dann Alone in the Dark.
Ja, okay. Was kam danach eigentlich? Weil der ist... Also ich weiß, ich habe den jetzt so von so neuen Film, weiß ich noch, in Nymphomaniac von Lars von Trier war der dabei. Aber sonst, der ist kein
Den habe ich nicht geguckt.
Der nicht, oder?
Nymphomaniac habe ich nicht geguckt.
Ja, der ist deprimierend, der Film. Sehr gut, aber Junge, vor allem die Szene mit ihm, mit Christian Slater ist, also der spielt da so einen kurz vorm Tode Vater von der Hauptfigur und die Sterbeszene von dem ist, also Junge, ey, danach kannst du dich erschießen. Mhm. Das ist richtig, richtig mies. Aber sonst wüsste ich gar nicht, wo der sonst noch auftaucht aktuell.
Mhm. Ich glaube, der kriegt nicht mehr so viel.
Ich glaube auch. Ja. Schade, weil der ist ein, also ich muss sagen, ich habe den früher ja wirklich...
ist auch wie Val Kilmer, der hat ja später auch nicht mehr so viele Rollen gehabt.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, zu Christian Slater noch, den habe ich früher ja wirklich nicht leiden können. Ne? Also so diese ganzen Charaktere, die ich da von ihm kannte, eben halt, ich glaube, als erster halt eben der Rob, der Will aus Robin Hood, den ich zum, also wirklich Backpfeifengesicht so. Mhm. Und den fand ich ganz, ganz lange furchtbar. Und der spielt ja auch halt hier wieder auch so ein Ekel halt. Aber ich muss auch einfach sagen, das kann der einfach. Der ist... Also mittlerweile finde ich ihn super cool, muss ich sagen. Das ist echt ein cooler Schauspieler, der auch ein cooles Händchen bewiesen hat für wirklich coole Filme, die halt auch, also schon große Produktionen
True Romance.
Sind. True Romance. Ja, siehst du, True Romance, der ja auch von 94 ist. Ja. Boah, den müssen wir machen
das
ich auch irgendwann mal.
Ein toller Film.
True Romance ist großartig. Und er ist da halt auch wirklich großartig.
Ja. Naja. Ich glaube...
Wie auch immer.
Zu Very Bad Things.
Ich habe da jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass das echt ein Film ist. Also, du hattest ja schon beim Gucken irgendwie erwähnt, dass es eine deiner ersten DVDs war, weil der so in der Zeit losging, also rauskam, als DVDs rauskamen, so oder groß wurden. Ich weiß, ich hatte den auch ziemlich schnell und hatte den aber auch irgendwie aus einer Zeitschrift. Der wurde in so einer Zeitschrift, SFT war es, glaube ich, oder TV-Movie, irgendeines davon, ich weiß es nicht mehr. Da drin wurde der so ein bisschen verscherbelt halt. Aber, schön für mich, weil dadurch habe ich den dann gesehen für kleines Geld und hatte den in der Sammlung. Und also unbedingte Empfehlung von meiner Seite für den Film. Jeder, der so ein bisschen, also der wirklich originelle Filme mag und auch Gewalt sehen kann, also das wäre dann vielleicht doch die kleine Einschränkung, wer irgendwie so mit Gewalt on Screen nichts anfangen kann, der sollte um den Film einen Bogen machen. Aber ansonsten ist das wirklich eine bitterböse Satire, die absolut sehenswert ist. Also ich finde, und da kommen wir vielleicht doch zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass den Film keiner kennt. Ich weiß nicht, ob, also den kennen ja schon, der hat so, bei Filmleuten ist der durchaus bekannt, aber ich gebe dir insofern recht, als dass die breite Masse den halt zu wenig kennt.
Ja.
Und das hat der Film tatsächlich nicht verdient, weil der ist, wir hatten in einem der vergangenen Podcasts mal so über so Epigonen gesprochen von Filmen, die etwas gespawnt haben. Ne? Scream haben wir ja gesagt. Scream 1 hat voll was gespawnt, dass dann so viele Slasher-Filme kamen. Das hat der ja jetzt nicht gemacht. Der ist da ja schon, wie gesagt, eher in diesem Fahrwasser von diesem Pulp Fiction 90er-Kino. Aber der ist ein sehr eigenständiges Ding, den ich mit keinem anderen Film auf diese Art und Weise vergleichen kann. Und deswegen ist er auf jeden Fall sehenswert. Und der hat auch keine Längen oder so. Also der ist auch nur eine Stunde 40 und da ist kein Gramm zu viel an dem Film.
Abschließend möchte ich das Ganze jetzt noch mit einer kleinen Referenz aus dem Film selber. Und zwar, wo es nämlich dann, wo die Herren mit dem Wissen, dass sie zwei Leichen in der Wüste hinterlassen haben, zurückkehren und alle mit den Nerven am Ende sind, sieht man dann ein Close-up von Cameron Diaz' Mund und sie fragt mehrfach, und das bleibt, das ist so eine stechende Szene, sie fragt mehrfach, und, was schön? Was schön. Das ist richtig cool, die Szene, finde ich. Und wenn ihr es gut fandet, dann könnt ihr uns ja was schreiben, Kommentare hinterlassen, irgendwas Senf hinzugeben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
So ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Watch out, peace out. Wir sehen uns.
Tschüssi.